Am Starnberger See, eine große Schiffsrundfahrt. Ein Beitrag von 280 Countries. Fast 600 Jahre prägten die Wittelsbacher den Starnberger See. Es wurden Schlösser gebaut und Feste gefeiert. Mit dem ungeklärten Tod des Märchenkönigs Ludwig II. Endete diese Ära. Heute teilen sich Millionäre und Prominente den See mit den zahlreichen Ausflüglern aus München. Unternehmen Sie mit mir eine Schiffsrundreise auf dem See. Erste Etappe von Starnberg nach Berg. Starnberg 10.15 Uhr. Unser Schiff, die MS Seeshaupt, legt in Starnberg ab. Wir suchen das geräumige Sonnendeck auf, genießen die Aussicht und die frische Luft. Das erste Ziel auf unserer Rundfahrt über den Starnberger See ist nach 12 Minuten Fahrt Berg am Ostufer des Sees. Das ehemalige Fischerdorf ist heute Wohnort von zahlreichen Promis wie die Schauspielerin Katharina Jakob und der ehemalige Torwart Jens Lehmann. Oskar Maria Graf wurde in Berg geboren, Ellen Schwiers, Jürgen Tonkel, Oliver Bierhoff und Lothar Matthäus haben in Berg gelebt. Heinz Rühmann verbrachte hier seinen Lebensabend und ist im Friedhof des Ortsteils auf Kirchen beigesetzt. Auch Hans Albers verstarb in Berg. Neben dem Anlegesteg steht das Strandhotel Berg mit seiner schönen überdachten Seeterrasse. Südlich des Stegs reihen sich einige Villen mit direktem Seezugang am Ufer auf. Besonders schön ist das zweite Haus, Seestraße Nummer 15, im Stil der italienischen Hochrenaissance, mit Mezzanin, einem Stück Girlandenfries und einer großen Seeterrasse mit gusseiserner Einfriedung. Die Villa aus dem Jahr 1900 steht unter Denkmalschutz. Die MS Seeshaupt legt wieder ab. Jetzt hat man den besten Blick auf das Schloss Berg im Besitz der Wittelsbacher. Das Gebäude wurde um 1640 im Stil einer italienischen Villa anstelle eines einstigen Herrenhauses erbaut. Der erste Besitzer Hans-Georg von Hörwart veräußerte 25 Jahre später das Gebäude an Kurfürst Ferdinand Maria, der auch den Schlosspark anlegen ließ. Schloss Berg löste unter seinen Nachfolgern Max Emanuel und Karl Albrecht das Schloss in Starnberg als Mittelpunkt der prunkvollen Jagd- und Seefeste der Wittelsbacher am Starnberger See ab. Später kam Schloss Berg bei den Wittelsbachern aus der Mode. Immerhin ließ der erste bayerische König Max I. Josef den Schlosspark ab 1807 durch seinen Hofgartenintendanten Friedrich Ludwig von Sckell zu einem englischen Landschaftsgarten umgestalten. Unter König Ludwig I. kam wieder Leben in das Schloss Berg. Sein Sohn und Nachfolger Max II. Josef ließ den Schlosspark durch den Hofgärtner Karl von Effner erweitern und einen kleinen Hafen anlegen. Ludwig II. Liebte Schloss Berg als Sommersitz und ließ für seine Regierungsgeschäfte sogar eine Telegrafenleitung aus München nach Berg verlegen. Der Märchenkönig verbrachte an diesem Ort die beste und die düsterste Zeit seines Lebens. In den letzten Jahrzehnten war Schloss Berg bis 1996 Hauptwohnsitz von Herzog Albrecht von Bayern und heute Sommersitz seines Sohnes Franz. Das Schloss und der Park sind nicht zu besichtigen. Vom Schiff aus ist jetzt die Votivkapelle am Sterbeort des Märchenkönigs besonders gut zu sehen. König Ludwig II. Wurde am 8. Juni 1886 auf Betreiben der bayerischen Regierung durch 4 Ärzte ohne eine persönliche Untersuchung für seelengestört und unheilbar erklärt worden. Die Entmündigung erfolgte einen Tag später. Am 12. Juni wurde er von Schloss Neuschwanstein nach Berg gebracht. Bei einem Spaziergang am frühen Abend des 13. Juni mit einem der Ärzte, Professor Bernhard von Gutten, kamen beide nicht mehr zum Schloss zurück. Sie wurden bei der nachfolgenden Suche 1000 Meter südlich des Schlosses im See ertrunken aufgefunden. Bis heute gibt es keine schlüssigen Beweise, dass es sich um einen Selbstmord des Königs gehandelt hat oder ob er gar einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Vor der neoromanischen Votivkapelle sehen wir das Holzkreuz am Ort des Geschehens im Wasser stehen. Jedes Jahr findet hier am Starnberger See am Todestag des Monarchen eine Trauerfeier mit Königstreuen aus ganz Europa statt. Leonie, eine ehemalige Künstlerkolonie. Nach weiteren 10 Minuten Fahrzeit läuft die MS Seeshaupt jetzt Leonie an. Um den Maler Karl Rottmann scharte Mitte des 19. Jahrhunderts sich hier eine ganze Künstlerkolonie. Von Leoni aus kann man auf einem Waldweg an der Votivkapelle vorbei nach Berg zurücklaufen. In anderer Richtung führt ein Weg über die Rottmannshöhe hinauf zum Bismarckturm. Der Bau wurde noch zu Lebzeiten des Reichskanzlers Otto von Bismarck im Jahr 1896 begonnen. Freitreppen führen in eine auf einem massiven Sockel stehende quadratische Wandelhalle mit Lottchen in allen Himmelsrichtungen. Darüber ragt der eigentliche Turm heraus, der von einem bronzenen Reichsadler gekrönt ist. Unterhalb des Turms an der Uferstraße befindet sich der beliebteste Tauchplatz am Starnberger See, die Allmannshauser Steilwand mit einer Tiefe von 80 Metern. Das Paradies, der ehemalige Schlosspark von Possenhofen. Unser Schiff nimmt nun Kurs auf das Westufer. Dort befindet sich das Paradies. Der ehemalige Schlosspark von Possenhofen wurde von der Stadt München vor mehr als 50 Jahren für seine Bürger aufgekauft und zu einem gut ausgestatteten Bade- und Erholungsgebiet ausgebaut. Ein Spielplatz, ein Volleyballfeld, mehrere Badestege sowie ein Kiosk und Toiletten sorgen dafür, dass sich die Besucher wohlfühlen. Schon als Kind war ich mit meinen Eltern und meinem Bruder hier im Sommer regelmäßig baden. Auch mit der eigenen Familie ging es schon öfter ins Paradies. Schloss Possenhofen, Herzog Max von Bayern und seine Tochter Sissi. Jetzt kommt das Schloss Possenhofen in unser Blickfeld. Seine Ursprünge stammen aus dem Jahr 1536, als Herzog Wilhelm IV. Von Bayern ein Sommerhaus am Starnberger See erbauen ließ. Nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg und mehrerer Besitzwechseln in der Folge erwarb Herzog Max von Bayern 1834 das Anwesen und baute es zu einer repräsentativen Dreiflügelanlage aus. Seine Kinder wuchsen hier unter Obhut der Herzogin Maria Ludovica Wilhelmine in einer ländlichen grünen Umgebung auf. Seine zweite Tochter Elisabeth wurde nach ihrer Hochzeit mit Kaiser Franz Josef, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. In drei berühmten Spielfilmen aus den 1950er Jahren mit der berühmten Schauspielerin Romy Schneider wurde sie als Sissi der Allgemeinheit bekannt. Nach 13 Minuten Fahrt legen wir jetzt am Steg von Possenhofen an. Die Räume des Schlosses sind in Eigentumswohnungen umgestaltet worden und für das Publikum nicht zugänglich. Die Roseninsel, UNESCO-Weltkulturerbe. Die Fahrt geht weiter am Westufer entlang südwärts. Schon bald taucht die Roseninsel auf, vor Feldafing im See gelegen. Die kleine Insel steht unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. Reste prähistorischer Pfahlbauten befinden sich hier unter Wasser. Die Insel steht zudem unter Landschafts- und Denkmalschutz. König Max II. Josef ließ hier ein zweistöckiges Sommerhaus errichten und von einem wundervollen Rosengarten umgeben, der vom bekannten Gartenarchitekten Peter Josef Lenné geplant wurde. Hier trafen sich oft König Ludwig II. Und seine Cousine Sissi. Die beiden galten als seelenverwandt. Für beide war der Aufenthalt auf der Roseninsel oft die einzige Möglichkeit, dem höfischen Leben zu entfliehen. Heute ist der einzige Bewohner der Insel der Gärtner. Schloss Garatzhausen, Sommersitz derer zu Turn und Taxis. Am Ufer haben wir jetzt das Schloss Garatzhausen im Blick. Das quadratische Bauwerk mit vier Ecktürmen erbaute im 16. Jahrhundert der Patrizier Kaspar Weiler aus München. 1834 erwarb Herzog Max das Anwesen, nutzte es aber zunächst nicht, da es im Schloss Possenhofen genug Platz für seine Familie gab. Schloss Garatzhausen fiel dann 1867 an den ältesten Sohn Ludwig. Seine Schwestern Marie und Helene folgten als Besitzerinnen. Helene heiratete dann in das Haus derer zu Turn und Taxis ein, die bis heute Besitzer des alten Schlosses sind. Fürstin Gloria verbringt häufig die Sommermonate hier am Starnberger See. Ein unter der Familie Turn und Taxis erbautes neues Schloss und einige moderne Anbauten beherbergen heute eine exklusive BRK-Seniorenresidenz. Die Tutzinger Bucht. Nach weiteren 14 Minuten erreichen wir Tutzing, den Hauptort des Westufers. Johannes Brahms komponierte in Tutzing. Der Moderator Michael Schanze wurde hier geboren, Peter Maffay lebt hier und Leslie Mandoki betreibt in Tutzing sein Tonstudio. Gleich nach dem Ablegen kommen wir am klassizistischen Schloss vorbei. Der zum Schloss Tutzing gehörende Garten wurde mit Hilfe des Hofgärtners Karl von Effner 1870 erweitert und schließt jetzt zum See hin mit einer Säulenhalle ab. In der Evangelischen Akademie im Schloss finden jährlich bis zu 90 Veranstaltungen statt. Die MSC's Haupt quert jetzt die Tutzinger Bucht. Hier hat der Starnberger See mit knapp 5 Kilometern seine breiteste Stelle. Es geht weiter am Westufer entlang am Horn vorbei. Hinter dem Hügel liegt Schloss Höhenried mit 60 Zimmern, erbaut von Wilhelmina Busch in den Jahren 1937 bis 1939. Sie war eine Tochter von Adolphus Busch und Lilli Anhäuser und damit Miterbin deren großen amerikanischen Imperiums, unter anderem einer großen Bierbrauerei in St. Louis. Nach dem Tod von Wilhelmina Busch kaufte die Landesversicherungsanstalt Oberbayern das Haus und nutzt es bis heute als Klinik. Das Museum der Fantasie mit der Kunstsammlung von Lothar Günther Buchheim. Im Südteil des Parks wurde 2001 das Buchheim-Museum der Fantasie mit der bedeutenden Kunstsammlung von Lothar Günther Buchheim eröffnet. Der Maler, Fotograf, Verleger, Filmemacher, Kunstbuch- und Romanautor vermachte seine Sammlung mit Schwerpunkt im Expressionismus um die Maler Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Otto Dix dem Freistaat Bayern und damit der Öffentlichkeit. Das Museumsgebäude wurde von Günter Behnisch, dem Architekten des Münchner Olympiageländes, entworfen und perfekt in die Landschaft des Sees eingepasst. Vom Schiff aus fällt besonders der 12 Meter lange Steg auf, der über dem See schwebt. Kloster Bernried und der Bernrieder Park. Die MSC's Haupt läuft nun Bernried an, 20 Minuten nach dem Ablegen in Tutzing. Das Kloster im Ort geht auf eine Stiftung des Grafen Otto dem I. von Valley und seiner Frau Adelheid aus dem Jahr 1121 zurück. Heute dienen die Gebäude der kirchlichen Erwachsenenbildung. August Freiherr von Wendlern ist es zu verdanken, dass der Bernrieder Park, den er zusammen mit den Klostergebäuden erworben hatte, in einem beispiellos schönen englischen Landschaftspark umgewandelt wurde. Der Hofgärtner Karl Effner sowie dessen Sohn Karl Josef schufen in seinem Auftrag ein grünes Naturparadies mit Bäumen, Büschen und Wiesen, mit dazwischenliegenden Freiflächen, die einen herrlichen Blick auf den Starnberger See und die südlich liegende Bergkette der Bayerischen Alpen ermöglichen. Wilhelmina Busch erwarb zu Beginn des 20. Jahrhunderts, noch vor dem Bau des Schlosses Höhenried, große Teile des Bernrieder Parks. Das einzige Gebäude im Park, eine Fischerhütte, ließ sie in ein Teehaus umbauen. 1949 gründete sie eine Stiftung, um den Park dauerhaft zu erhalten und den Bestand zu schützen. Empfehlenswert ist bei trockenem Wetter eine Wanderung durch den Park, weiter teilweise auf einem Bohlenweg durch die Feuchtwiesen und anschließend auf der Seepromenade nach Seeshaupt, 5 Kilometer. Unser Schiff braucht für die Strecke 23 Minuten. Seeshaupt am Südende des Sees. Das ehemalige Bauern- und Fischerdorf Seeshaupt liegt gut 20 Kilometer Luftlinie südlich von Starnberg. Direkt am Dampfersteg befindet sich eine Seegerichtssäule aus dem Jahr 1522, die die Grenze der Gerichtsbarkeit zwischen Starnberg und Weilheim markiert. 4 Kirchen befinden sich im Ort, darunter die Pfarrkirche St. Michael von 1487. In der Villa von Max von Pettenkofer malte als sein Gast Karl Spitzweg das Bild Ankunft in Seeshaupt. Südlich erstreckt sich das Naturschutzgebiet mit den Osterseen. Ambach, Renken, Aale und Badespaß. Nach 22 Minuten legen wir in Ambach an. Hier verlassen wir das Schiff. In Ambach wurde der Autor Patrick Süßkind geboren und die Schauspieler Sepp Bierbichler und Heiner Lauterbach wohnen hier. Ambach war im 18. Jahrhundert Sitz eines der beiden Fischmeister am See. Die 99 zugelassenen Fischer mussten beim Fischmeister ihren Fang für das Herrscherhaus abliefern. Erst wenn die herzogliche Küche genügend Fisch hatte, durften die Fischer ihre Fische verkaufen oder selbst weiterverarbeiten. Heute gibt es noch 3 Fischer in Ambach. Wir unternehmen einen Spaziergang am See entlang bis zum 2 Kilometer südlich gelegenen Erholungsgebiet Ambach. Dabei genießen wir die schöne Aussicht auf Seeshaupt und die Alpenkette. Der Badeplatz hat einen feinen Kiesstrand, es gibt 2 Stege, einen Kiosk, Toiletten, einen Parkplatz für 2000 Fahrzeuge und ausreichend Liegewiesen mit zahlreichen großen Laubbäumen. Geht man südlich weiter, gelangt man nach St. Heinrich mit der Kirche St. Maria und dem Grab des seligen Heinrichs vom Starnberger See, einem Eremiten, der sich hier angesiedelt hatte. Für uns geht es nach einer kleinen Brutzeit zurück nach Ambach. Folgt man der schmalen, verkehrsberuhigten Seeuferstraße weiter nordwärts, gelangt man zum Schloss Ammerland mit seinen zwei hübschen Zwiebeltürmen. Für die Rückfahrt gehen wir an Bord der MS Starnberg, einem Schiff im Katamaranbauweise. Es bietet uns ein mit Segeltuch überspanntes Sonnendeck mit freier Sicht auf den See und seine Ufer. Auf dem letzten Streckenabschnitt von Berg nach Starnberg, dem urbanen Zentrum des Sees, haben wir die über der Stadt thronende Burg vor Augen. Das Schloss Starnberg, heute Finanzamt. Die Burg Starnberg war im frühen 13. Jahrhundert im Besitz der Grafen von Andechs-Meranien. Nach der von Herzog Ludwig dem Kelheimer mit Tücke betriebenen Entmachtung der Andechser fielen alle Besitzungen, so auch die Burg Starnberg, an die Wittelsbacher. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts wandelte sich die Burg vom lokalen Verwaltungssitz zum Ausflugsziel der herzoglichen Gesellschaft. Die alte Burg wurde zum Schloss um- und ausgebaut. Ab Ende des 17. Jahrhunderts waren dann die neueren Schlösser und Herrenhäuser direkt am See für die barocken Jagd- und Seefeste des Hofes beliebter geworden. Die einstige Burg wurde nur noch als zusätzliche Unterkunftsmöglichkeit für Gäste und als Lager für Teppiche, Requisiten, Dekorationsgegenstände, Stühle und Tische verwendet. Anfang des 19. Jahrhunderts zog dann das Rentamt, das heutige Finanzamt, in das Gebäude ein. 50 Jahre später, nach dem Beginn der Dampfschifffahrt und dem Eisenbahnanschluss aus der 25 Kilometer entfernten Residenzstadt München, avancierte Starnberg zum mondänen Ausflugsziel. 1905 wurde das Undosa eröffnet, das erste deutsche Wellenbad. Die Maschine dafür wurde mit Dampfkraft betrieben. Heute liegt das Strandbad von Starnberg am Ausfluss der Würm aus dem See. So wie der Fluss hieß früher übrigens auch der See, Würmsee. Die Schifffahrt auf dem Starnberger See, früher und heute. Das erste große Schiff auf dem See ließ Kurfürst Ferdinand Maria für sich, seine Gattin Henriette Adelheide von Savoyen, die höfische Gesellschaft und seine Gäste bauen. Die Butzentower war 30 Meter lang, blau lackiert, mit Vergoldungen versehen und konnte 500 Fahrgäste befördern. Für den Antrieb sorgten 150 Ruderer im Unterdeck. Das Prunkschiff war von 1663 bis 1758 im Einsatz. Wesentlich bescheidener waren die Delphin von Ludwig I. und die Tristan von Ludwig II. Im Jahr 1851 nahm der vom Industriellen Josef Anton von Maffei gebaute Schaufelraddampfer Maximilian die Fahrt auf. Er war vom königlichen Hofbaurat Johann Ulrich Himsel in Auftrag gegeben worden. 1854 wurde als nächster Auftrag die Eisenbahn von Pasing nach Starnberg fertiggestellt. Die Flotte der bayerischen Seenschifffahrt auf dem Starnberger See aktuell. Die MS Seeshaupt ist das längste Schiff mit 60 Metern Länge, Breite 12,50 Meter und 490 Sitzplätze, Baujahr 2012. Der Katamaran Starnberg hat eine Länge von 54 Meter, eine Breite von 15 Metern, 550 Plätze und ist Baujahr 2004. Die MS Bayern hat eine Länge von 48 Metern, eine Breite von 10,40 Meter, hat 200 Sitzplätze und wurde von 1939 bis 1948 gebaut. Sie verfügt über zwei holzgetäfelte Salons. Die MS Bernried hat eine Länge von 34 Metern, Breite 6,60 Meter, 200 Sitzplätze, stammt aus dem Jahr 1983. Das jüngste Schiff wurde erst im Frühjahr in Dienst gestellt. Es ist die EMS Berg. Länge 35 Meter, Breite 8,20 Meter. Es verfügt über 200 Sitzplätze und fährt als erstes Schiff in dieser Größe mit einem Elektroantrieb. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.